Brigitte hat dir etwas mitgebracht.
Ist es ein Geschenk?
Ja, es ist ein Geschenk. Bist du nervös?
Nein, ich freue mich richtig drauf.
Es ist auch total etwas Harmloses. Eine Tasse Kaffee. Voilà.
Danke, Boas.
Ich bringe dir Kaffee mit, weil wie dir mal jemand einen Kaffee spendiert hat und wie sich die Person da damit potenziell strafbar gemacht hat, das hören wir in der heutigen Folge. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Gerichtsreporterin Brigitte Fürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Letztes Mal, Brigitte, haben wir über den Juma Weber geredet. Wir haben ihn kennengelernt als Schweizer Cannabiskönig. Er soll Chefdealer gewesen sein und hat mehr als 7 Tonnen Cannabis gehandelt und einen Umsatz von fast 38 Millionen Franken damit generiert haben. Wer jetzt neu einsteigt, der lässt besser vielleicht zuerst die Folge nochmal nach. Brigitte, du hast letztes Mal erzählt, dass der Juma Weber 11 Jahre Freiheitsstrafe bekommen hat vom Obergericht. Nach der Gerichtsverhandlung ist er dann zurückgebracht worden in die Strafanstalt Beschwies und dort bist du ihn besuchen. Was hast du dort erlebt?
Ja, ich war nicht das erste Mal in der Beschwies gewesen. Ich kenne das Eintrittsprozedere. Es ist immer sehr mühsam, unangenehm. Sogar für mich als Besucherin, die weiss, dass sie nach einer Stunde wieder rausgehen darf. Und ich habe den Juma Weber in dem Besuchsraum getroffen, wo auch eher ein unerfreulicher Raum ist. So karg, kühl. Es sitzen viele Leute dort. Insassen kennt man an der Einheitskluft und sie reden mit ihren Verwandten, mit ihren Besuchern. Und ich bin dort reingelaufen und ich habe gewusst, wie der Juma Weber aussieht. Ich habe ihn einmal vor Gericht gesehen, aber es ist dann immer ein eine andere Umgebung und habe gespannt gewartet, wer da auf mich zutritt. Und ja, da ist er gekommen, durch einen Raum gelaufen und hat mir die Hand geschüttelt. Und das ist die erste direkte, unmittelbare Begegnung.
Wie ist es ihm gegangen nach dem Urteil?
Es ist ihm nicht gut gegangen. Er war recht erschüttert gewesen. Er hat ja seinen Fall vor Obergericht gezogen, weil er mit einer deutlich kleineren Strafe gerechnet hat. Er sagt ja, und das sagt er bis heute, dass er nie im Leben 7 Tonnen Cannabis gewesen, mit denen er gehandelt hat oder die er gepflanzt hat in seinen Indoor-Anlagen. Er hat auch nie im Leben den Umsatz gemacht, ihm vorwirft. Aber was mir noch viel mehr aufgefallen ist bei dieser Begegnung in der Beschwies, wie schlecht er aussieht.
Was meinst du mit dem? Wie hat er ausgesehen?
Das ist auch nicht ungewöhnlich, muss ich leider sagen, wenn man Insassen besucht, also Frauen und Männer, die schon länger im Gefängnis sind. Er ist bleich gewesen. Ich habe gefunden, er hat so eine ungesunde Hautfarbe. Man sieht ihm einfach an, dass er zu wenig draussen ist, dass er zu wenig Bewegung hat. Und ja, er war deprimiert gewesen und verzweifelt, wie das jetzt weitergehen mit ihm.
Und er wehrt sich ja, das hast du gesagt, gegen die Verurteilung. Nicht, weil er sagt, muss ich noch sagen, nicht, weil er sagt, er sei unschuldig, sondern weil er das Ausmaß bestreitet. Und er wehrt sich nicht nur da dagegen, sondern ja auch noch gegen Bedingungen, die vorherrschen im Gefängnis.
Er, der Juma Weber, hat mir sehr detailliert können erzählen, wie das so abläuft in der Beschwies, wie der Gefängnisalltag dort aussieht. Und man muss vielleicht dazu wissen, Beschwies, das ist das grösste Gefängnis in der Schweiz. Es ist ein Männergefängnis. Dort haben knapp 400 Männer Platz und die meisten von ihnen müssen lange Strafen verbüssen. Es ist ein Hochsicherheitsgefängnis.
Es ist in Regensdorf, gerade bei Zürich, so ein bisschen im Nordwesten.
Es ist am Rand von Zürich. Also man kommt mit Bus und S-Bahn, ist das relativ gut erreichbar. Es ist ein eindrückliches Gelände hinter einer hohen Mauer und einer dicken Betonpforte. Sehr viel Gitter, sehr viel Stacheldraht, sehr viele Überwachungsmassnahmen. Aber das ist das, was wir sehen von aussen, wenn wir die Anstalt anschauen. Was wir nicht wissen, ist, wie das im Inneren abläuft, was das bedeutet für eine Person, jetzt für einen Mann, der jahrelang im Inneren von diesen Mauern muss leben. Und da habe ich schon noch gestaunt, was mir der Juma Weber erzählt, dass er mit was für kleinen ich sage jetzt kleine, er würde das anders empfinden, mit was für Schikanen sie müssen umgehen.
Ja, also für mich noch ein bisschen klar, es ist nicht gemütlich in einem Gefängnis. Natürlich nicht, soll es ja auch nicht. Was sind denn das für Schikanen, wo er sich darüber beklagt?
Also ich kann zwei konkrete Beispiele nennen, die mir auch besonders eingeleuchtet haben. Das eine ist, dass er sagt, ist es wirklich zulässig, dass Gefängnismitarbeiter zu jeder Zeit und unangekündigt bei mir eine Zellenkontrolle gehen, machen, mir die ganze Zelle auf den Kopf stellen, um zu schauen, ob es dort irgendwelche verbotene Gegenstände hat, meine Pflanzen austopfen, alles über den Haufen werfen. Dürfen die das wirklich? Ist das nicht mein kleiner Privatbereich, den ich habe in einem Gefängnis? Dürfen die das machen? Das ist die erste Frage.
Also ein bisschen Grundfrage, gibt es eine Privatsphäre auch als gefangene Person?
Und ich habe das gerade vorweggenommen. Also er hat das so mit internen Beschwerden probiert zu thematisieren. Und die Antwort ist ganz klar gewesen, in einem Gefängnis gilt nicht der gleiche Privatsphärebereich, wo wir haben, wo außerhalb leben. Und das dürfen wir. Es geht um die Sicherheit von der Anstalt und die Sicherheit von der Mitarbeitenden und von der Insassen. Und darum dürfen wir das machen, die Kontrollen. Man muss sie nachher begründen und sagen, warum sie gemacht
haben. Also
man
kann doch nicht willkürlich. Also es muss begründet sein. Sollte man
nicht. Also grundlos nicht. Wobei, du findest immer einen Grund, um zu sagen, wir müssen jetzt die Zellen kontrollieren, weil das weiss ich jetzt, weil ich viel im Gefängnis bin und viel mit StraftäterInnen rede. In jedem Gefängnis kursieren verbotene Sachen. Also, es kursieren Handy, die nicht erlaubt wären. Es gibt jede Droge in jedem Gefängnis. Das sagt jeder Gefängnisinsasse. Man kann dort jede Droge haben, die man nur will. Es ist eine Frage vom Geld, aber du kommst alles über. Und das wäre natürlich strengstens verboten. Also, von daher gesehen, haben die Gefängnisverantwortlichen immer einen Grund für eine
Zellenkontrolle.
Es leuchtet ein bisschen, aber es leuchtet auch ein, dass es unangenehm ist, wenn jemand in dem wenigen Privaten, wo du darfst, im Gefängnis oft rumwuselt und das darf machen, also alles auf den Kopf steht. Der zweite Grund, den er als schikanös empfunden hat in der Postschweiz, finde ich fast noch ein bisschen gravierender als die Zellenkontrolle. Und das ist, dass er sagt, es käme viel zu oft und aus nicht nachvollziehbaren Gründen zu Leibesvisitationen.
Also die Durchsuchung nicht nur von der Zelle, sondern auch vom Mensch.
Also es bedeutet, dass man sich splitternackt ausziehen muss. Und es bedeutet auch, dass Körperöffnungen kontrolliert werden. Und das ist, ich habe es zum Glück noch nie erlebt, aber das muss sehr demütigende und auch entwürdigende Handlung sein für die, die betroffen sind. Und da hat mir der Juma Weber gesagt, er hat den Eindruck, dass das auch ein bisschen als Strafmassnahme angewendet wird bei den Insassen und er sich halt nicht beliebt im Gefängnis, weil er sich wehrt, weil er immer wieder Beschwerdeschriften schreibt, weil er für bessere Bedingungen im Gefängnis kämpft, weil er auch sagt, er werde zu Unrecht behandelt. Und gegen das alles wehrt er sich. Und zugunsten des Juma Weber muss ich da noch erwähnen, er hat das auch für andere Insassen gemacht. Er hat schon geschaut, wie geht's ihm und wird er korrekt behandelt. Aber wenn Mitinsassen zu ihm gekommen sind und sich beklagt haben, hat er auch probiert, ihnen zu helfen.
Macht der Juma Weber das eigentlich selber, wenn er sich wehrt gegen die Verhältnisse im Gefängnis?
Er hat sehr viel selber gemacht. Und er hat jetzt das Glück, ja, für X und Schlusszeichen, dass sein Fall, seine Verurteilung noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Und darum hat er noch ein Anwalt, der ihn unterstützt. Das haben die meisten anderen Gefängnisinsassen nicht. Sobald du ein rechtskräftiges Urteil hast und nur noch im Vollzug bist, bist du auf dich selber gestellt. Ausser du hast die genügenden finanziellen Möglichkeiten, dass du einen Anwalt zahlen kannst.
Also es zahlt einem niemand den Anwalt.
Der Staat tut dir, nur weil du Gefängnisinsass bist, keinen Anwalt zur Verfügung stellen. Das ist etwas, was der Juma Weber auch hart kritisiert. Er hat immer gesagt, es bräuchte eine unabhängige Rechtsberatungsstelle für Insassen, weil die einfach allein gelassen werden in dieser außergewöhnlichen Situation im Gefängnisalltag. Und man darf nicht vergessen, Juma Weber ist Schweizer, der hat Schweizerdeutsch, der kann Deutsch, der spricht auch mehrere Sprachen. Sehr viele Insassen, die wir in der Böschweiss angetroffen haben, können schlecht Deutsch und haben eine schlechte Ausbildung. Die können sich gar nicht richtig wehren. Die verstehen die Papiere auch nicht, die sie zugeschickt bekommen. Da hat der Juma Weber oft auch Übersetzungshilfe geleistet.
Gibt es auch keine NGO, die einspringt? Ich muss vielleicht ehrlich sagen, dass ich selber zählen muss, leuchtet mir noch ein, weil ab dem Moment bist du dann Kläger und nicht mehr beschuldigt. Also es wechselt. Und als Kläger musst du halt selber die Kläge
zahlen.
Nein,
also dieser Ansicht würde ich jetzt eigentlich widersprechen, weil du befindest dich in einer Ausnahmesituation. Du bist als Gefängnisinsassin sehr vulnerabel. Du wirst in massiven Grundrechten beschränkt. Und dass man dich dann einfach so Regime von der jeweiligen Vollzugsbehörde überlässt, ich finde, das ist recht staatlich problematisch. Also da müsste es eine Stelle geben, wo sich das von außen und unabhängig anschaut. Und das gibt es nicht. Natürlich gibt es eine NGO, es gibt Human Rights TH, wo probiert, sich der Thematik vom Strafvollzug anzunehmen. Aber die haben chronisch zu wenig Geld. Also es ist niemand bereit, dafür Geld auszugeben, dass Gefängnisinsassen korrekt behandelt werden.
Eine Ombudsstelle gibt es auch nicht.
Gibt es auch nicht.
Brigitte, du hast den Juma Weber dann noch ein drittes Mal getroffen. Und das war nochmal an einer neuen Art. Nimm uns da mal mit. Wo befinden wir uns?
Ja, es war wieder ein Gefängnis, wo ich ihn das nächste Mal getroffen habe, ein paar Monate später. Aber diesmal hat er doch einen grossen Fortschritt erlebt und war auch sehr erleichtert darüber. Er ist endlich in ein Öffnungsgefängnis versetzt worden und das liegt im Zürcher Oberland. Ich habe in meinem Artikel geschrieben, es ist ein Ort, wo sich Fuchs und Hase gut Nacht sagen. Es ist noch recht schwierig, als Besucherin den Ort zu erreichen. Also ich konnte mit dem Zug bis auf Hinwil fahren, aber dort hast du vielleicht alle zwei Stunden einen Bus und ein Postauto, wo in das Gefängnis rauffährt. Und der Taxifahrer hat zum Glück gewusst, wo das ist, weil zum Teil die Insassen nach dem Urlaub auch mit dem Taxi wieder sind dort raufgefahren. Und es ist ein sehr schönes Gebäudeensemble. Ich habe richtig gestaunt. Du siehst weit und breit keine Mauer. Das ist noch wichtig. Also wenn du dran vorbeifährst und nicht weißt, was es ist, es kommt dir nicht in den Sinn, dass das ein Gefängnis sein könnte.
Aber es ist gleich noch ein Gefängnis. Also der Juma Weber ist nicht freiwillig dort, sondern er muss dort sein, aber er ist nicht mehr eingesperrt. Oder was heisst ein offenes Gefängnis?
Er ist immer noch eingesperrt in dem Sinn, dass er immer noch in seiner Zelle ist, wo er zu einer bestimmten Zeit drin sein muss. Aber er bewegt sich auf einem freien Gelände. Es hat auch noch Zäune zum Teil, aber es wäre völlig einfach, um dort auszubrechen. Also dort kommen nur Leute rein, wo man davon ausgeht, die hauen nicht ab. Und das hat der Juma klipp und klar gesagt. Er hat gesagt, also er hat jetzt noch eine kleine Reststrafe, die er absitzen muss. Und er ist sicher nicht so dumm, dass er jetzt abhaut. Also, es ist ein riesiger Unterschied zu dem Hochsicherheitsgefängnis Böschweiss. Aber es gelten immer noch strikte Regeln und es ist immer noch ein Gefängnisaufenthalt.
Zuletzt ist das Urteil gegen den Juma Weber ja immer noch nicht rechtskräftig gewesen. Er hat gekämpft dafür, dass es verringert werden soll. Wie ist zu dem Zeitpunkt? Wie lange ist er da schon im Gefängnis gewesen?
Dort, wo ich ihn in der Vollzugsanstalt Bachtel im Zürcher Oberland getroffen habe, hat er schon deutlich über 6 Jahre abgesessen. Und das Urteil, das er angefochten hat, hat auf 11 Jahre gelautet. Aber bei ihm war wie klar, das muss oben runterkommen. Es war nicht ganz klar, wie viel. Das heisst, er hat 2/3 von seiner Strafe längst verbüßt. Und das heisst, dass er Anspruch hat auf Vollzugslockerung. Und man tut auch, also die Versetzung in den sogenannten offenen Vollzug ist auch eine erste Vollzugslockerung.
Also genau das muss man vielleicht schnell erklären mit diesen 2/3. Das ist im Strafgesetzbuch so vorgesehen, dass wenn jemand sich gut benimmt, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, im Gefängnis, dann werden eigentlich alle nach 2/3 von der Strafe entlassen. Das ist dann eine bedingte Entlassung.
Dem sagt man bedingte Entlassung. Das tönt harmlos, ist es aber eigentlich nicht. Das mit dem gut benehmen ist ein Punkt. Ja, du musst dich im Vollzug gut benehmen. Aber Behörden schauen auch darauf, gibt es keine Wiederholungsgefahr, gibt es keine Rückfallgefahr, haut er nicht ab, was man will, denn schon, dass die, die bedingt entlassen werden, sich auch korrekt benehmen. Aber es ist eigentlich der Regelfall. Eigentlich sieht das Gesetz vor, dass Insassen rausgelassen werden. Noch nicht ganz, sie sind immer noch unter den Fittichen von der Vollzugsbehörde. Aber doch Lockerungsschritte haben. Und zwar nicht, weil man ihnen will, etwas Liebes tun will, sondern es geht darum, dass sie wieder lernen, sich in der Freiheit zurechtzufinden. Und darum betone ich das jedes Mal, das ist nicht eine Wohltat an die Insassen, das nützt uns Bevölkerung genauso. Wir sind darauf angewiesen, dass die Leute nach einem langen Gefängnisaufenthalt sich in der Freiheit wieder zurechtfinden.
Resozialisiert werden.
Zum Beispiel resozialisiert werden. Und die müssen wieder lernen, wie man sich in der Gesellschaft benimmt, wie sich die Gesellschaft verändert hat. Die müssen wieder lernen, ein Busbillett zu lösen. Das können sie nicht mehr, oder? Die müssen wieder lernen, ja, wie man sich eingliedert und vor allem, wie man es schafft, nicht wieder kriminell zu werden.
Das Knifflige an dem Fall ist jetzt, wenn ich es richtig verstehe, ist, dass das Urteil einfach immer noch nicht rechtskräftig ist, nach über 6 Jahren. Das gibt das 11-Jahres-Urteil. Dort wären 2/3 dann 7, irgendetwas Jahr. Das ist es noch nicht gewesen, aber er sagt, eigentlich müsste das Urteil tiefer sein. Darum sagt er, ich müsste jetzt auch schon bedingt entlassen werden.
Ja, er hat sehr viel erreicht. Ich meine, er hat jetzt nur schon die Versetzungen in Bachtel erreicht. Auch das hat sehr viele Rechtsschriften gebraucht, ein ständiges Hin und Her. An seinem Fall haben sich die Zürcher Behörden irgendwie die Zähne ausgebissen. Der Juma Weber hat Schwachstellen in der Vollzugsgesetzgebung offengelegt. Niemand wollte für ihn zuständig sein. Das hat ihn zur Verzweiflung getrieben. Wenn er gesagt hat, hey, dünnt mich wenigstens in offenen Vollzug versetzen oder hey, jetzt kommt dann langsam die bedingte Entlassung oder ich möchte gerne mal einen begleiteten oder unbegleiteten Urlaub haben, dann haben alle Behörden gesagt, ich bin nicht zuständig. Sie haben sich das wie einen heissen Herdöpfel hin und her geschoben. Und das ist der grosse Verdienst von Juma Weber, dass es wie geschafft hat, durch seinen Fall, dass die Frage endlich geklärt wird. Also, dass Behörden nicht mehr können sagen, da sitzt einer schon seit vielen Jahren im Gefängnis, aber es liegt noch kein rechtskräftiges Urteil vor, der will einfach niemand verantwortlich sein. Das ist geklärt worden und für das hat er aber einen höheren Preis gezahlt, weil er mit diesen vielen Rechtsschriften, die er immer eingeben und wo der Instanzen zugegangen sind, hat er sehr viel Zeit verloren. Also er musste in der Beschweiz sitzen bleiben und dann auch im Bachtel sitzen bleiben, weil man einfach nicht gewusst hat, wer muss jetzt entscheiden und wenn das klar ist, wie wird es schlussendlich entschieden.
Juma Weber hat also wahnsinnig dafür gekämpft, dass seine Situation sich verbessert. Hast du ihm das angesehen, dass es ihm jetzt auch besser geht, und ihm ist besuchen im Bachtel?
Ja, das war ein völlig anderer Mensch. Völlig eine andere Situation. Also alles viel freier, schönere Räume, also ein grosser, offener Raum. Wir haben sogar können auf einer Terrasse rausstehen und die Umgebung bewundern. Und was eben die grösste Überraschung war, und darum auch deine Überraschung, die du mir heute zubereitet hast, der Juma Weber ist nicht nur mit einer Einkaufstasche voller Bundesordner gekommen, wo er seinen Fall dokumentiert hat. Er hat mir tatsächlich eine Thermoskanne mit feinem Kaffee gebracht.
Eigentlich unspektakulär.
Das ist sehr spektakulär.
Aber ja, wieso?
Weil eigentlich hätte er das nicht dürfen machen. Und das weiss er. Es ist streng verboten in einem Gefängnis, dass sich die Insassen gegenüber Geschenke machen. Man hat wirklich Angst, dass da Abhängigkeiten entstehen oder Drucksituationen. Und er hat mir ja eine Tasse Kaffee geschenkt. Und es ist zweifelhaft, ob er das hätte dürfen machen oder nicht.
Ja, schon heikel.
Sehr heikel, aber ich habe es sehr genossen.
Eine Frage habe ich da noch, Brigitte, wo wir darüber geredet haben mit der bedingten Entlassung. Was passiert eigentlich, wenn nachher die Strafe gemildert wird und jemand schon zu lange im Gefängnis sitzt? Kommt das überhaupt vor?
Das kommt regelmäßig vor. Und dann, was heisst zu lange im Gefängnis sitzen? Das ist auch so ein grosser Streit in der Rechtslehre, weil eigentlich gibt es ja ein Urteil. Und das hat jetzt im Fall von Juma Weber auf 11 Jahre gedauert. Und dann kann man die Meinung vertreten, dann muss er 11 Jahre absitzen. Und ob er das jetzt im System von der bedingten Entlassung vollzieht, die 11 Jahre, oder im Gefängnis, da besteht nicht die Auffassung, dass man jemanden müsste entschädigen. Weil grundsätzlich gelten die 11 Jahre.
Also jetzt rein als Gedankenexperiment, weil die 11 Jahre sind ja noch nicht rechtskräftig gewesen. Wenn er jetzt die 11 Jahre immer noch im Gefängnis wäre und es wäre immer noch nicht rechtskräftig, dann wird jemand entlassen. Auch ohne
Rechtskräftig. Nach 11 Jahren, wenn du eine Freiheitsstrafe bekommst von 11 Jahren, dann musst du am letzten Tag entlassen werden, egal unter welchem Titel.
Dort am Bachtel war es nicht das letzte Mal, wo du mit dem Juma Weber einen Kaffee getrunken hast, Brigitte. Ihr habt euch nochmal getroffen, im Juni 2022. Zu dem Zeitpunkt ist er entlassen worden, aus dem Gefängnis rausgekommen, nach mehr als 6 Jahren Haft. Das ist eben die bedingte Entlassung nach 2/3 der Strafe. Aber das geht nicht ganz so einfach, Brigitte, oder? Es gibt Auflagen, die man jetzt einhalten muss.
Ja, bedingte Entlassung, das heisst eigentlich nicht, dass man vollkommen draus ist. Überhaupt nicht, auf keine Art und Weise. Beim Juma Weber ist es jetzt eigentlich noch einigermaßen harmlos abgelaufen. Er hat Auflagen gehabt, also er hat nicht mehr müssen im Gefängnis leben und arbeiten. Er durfte draussen sein. Er hat konkret bei seiner Mutter gelebt. Dort habe ich auch den nächsten Kaffee mit ihm getrunken, in der Wohnung von seiner Mutter. Und er hat sich ganz streng an 2 Auflagen halten, wo ihm die Vollzugsbehörde mit auf den Weg gegeben hat. Wenn er das nicht machen würde, dann riskiert er, dass er zurück ins Gefängnis muss.
Und was sind das für Auflagen gewesen? 2 Stück?
Die erste Auflage hat bedeutet, dass er sämtliche Ausweise musste beim Obergericht hinterlegen. Also er hat weder einen Pass noch eine Idee zur Verfügung gehabt, was einfach so die Fluchtgefahr mindert. Also mit dem hat man wie sicherstellen, dass er die Schweiz nicht verlässt.
Er hat zumindest keinen Flug mehr nehmen.
Nein, also es ist nicht so schwierig, die Schweiz zu verlassen ohne Ausweispapier. Aber egal, die Auflage hat gegolten. Und das klingt jetzt für uns völlig harmlos. Es ist es im Fall nicht im Lebensalltag. Das sind wir uns gar nicht bewusst, weil ohne Ausweispapier kannst du kein Postkonto eröffnen, kein Bankkonto eröffnen, kein Halbtagsgeschäft. Und der Mann war jahrelang im Gefängnis gewesen, und wenn man dann wieder rauskommt, dann muss man irgendwo ein Konto eröffnen. Also es ist eine schwierige Auflage, das hat er auch moniert, das hat er gesagt, wie soll ich mich da im Leben wieder zurechtfinden und berufstätig werden, wenn ich nicht einmal ein Postkonto eröffnen kann. Egal, er hat probiert, sich an die Auflage zu halten. Die zweite Auflage, die hat ihm fast noch mehr Ärger eingebrockt.
Was ist die zweite Auflage?
Er ist verpflichtet worden, dass er sich alle 2 Wochen muss bei der Kantonspolizei Zürich melden, damit sichergestellt ist, dass er immer noch da ist und nicht abhaut.
Und dort bist du mal dabei gewesen. Du bist mitgegangen, wenn er sich gerade melden kann bei der Polizei. Wie läuft das ab?
Ich bin mitgegangen, weil der Juma Weber gefunden hat, ich müsse das mal selber sehen und hören. Er denkt, also wenn er mir das erzählt, das glaube ich ihm nicht. Und dann sind wir tatsächlich eines Morgens sind wir zusammen, der Juma Weber und ich, zum Polizei- und Justizzentrum Zürich gelaufen. Das ist der neue, riesige Justizpalast von Zürich.
So ein bisschen mitten in der Stadt.
So hinter den Gleisen ein bisschen. Ein sehr auffälliges Gebäude. Der Eingang ist nicht so einfach zu finden, aber der Juma Weber wusste, wo er ist. Absurderweise gibt es dort noch so ein Kunstwerk vor dem Justizpalast. Das ist ausgerechnet ein abgestorbener Baum, aber wir sind nichtsdestotrotz in den Prunkpalast reinmarschiert und der Juma Weber ist zielstrebig zum Empfangsschalter gelaufen und hat gesagt, «Grüezi, mein Name ist Weber, ich muss mich bei Ihnen melden.»
So einfach, so simpel. Und wo ist das Problem?
Das Problem ist, dass die Kantonspolizisten am Empfangsschalter keine Ahnung hatten, was sie jetzt mit einem Herrn Weber sollen anfangen sollen, der sagt, er müsse sich bei Ihnen melden.
Sie haben ihn nicht gekannt?
Nein, sie haben ihn nicht gekannt, das spricht für ihn. Und er hat ihnen dann als erstes die 4-seitige Verfügung vom Justizvollzug durchgereicht in die Loge. Aber die haben irgendwie keine Lust gehabt, 4 A4-Seiten zu lesen. Und was macht man, wenn ein Mann vor einem steht und sagt, ich muss mich jetzt melden bei Ihnen? Dann ist die erste Reaktion immer, zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Mhm. Dann hat der Juma Weber gesagt, Sie, Entschuldigung, aber lesen Sie doch, was auf den vier Seiten steht, die ich Ihnen gerade gegeben habe. Ich habe keinen Ausweis, meine Ausweis liegt beim Obergericht. Ich muss mich einfach bei Ihnen melden. Dann hat es ein bisschen Stirnrunzeln gegeben, ein bisschen Erstaunen, und als nächstes hat der Polizist hinter der Glasscheibe gesagt, okay, Sie sind da gewesen, Sie können wieder gehen. Und das hat sich der Juma Weber natürlich nicht gefallen lassen, also zu Recht, muss ich sagen. Und er hat gesagt, Entschuldigung, aber ich brauche eine Bestätigung. Ich brauche
einen Stempel, es ist eine Behörde.
Ich muss doch können beweisen, dass ich da gewesen bin, falls das jemals jemand würde in Frage stellen. Und das hat wieder zu einer grossen Konfusion und Verwirrung geführt. Als ich da war, bei dem Mal, als ich ihn begleitet habe, hat man gerade keinen Kopierautomat gefunden und hat nicht gewusst, wie man ihn mit so einer Bestätigung kann ausstellen kann. Sie haben sich dann entschieden, die Polizisten, dass sie ein E-Mail schreiben, als Obergericht, wo drauf steht, der Herr Juma Weber ist heute bei uns gewesen und hat sich gemeldet. Und der Juma hat dann aber auch darauf bestanden, dass man ihm das Mail weiterleitet. Er hat einfach den Beweis selber haben, dass ihm niemand vorwerfen kann, er habe seine Auflagen nicht erfüllt.
Das leuchtet ihn.
Und dann sind wir rausgelaufen, ist lustig, dann sind wir rausgelaufen aus dem Justizpalast. Er hat so geschmunzelt, der Juma Weber, und hat mir gesagt, Frau Hürlimann, haben Sie gesehen, dass die E-Mail-Adresse vom Obergericht falsch eingetippt haben im Computer? Also, wir haben beide nicht gewusst, ob das Obergericht die Bestätigung jemals bekommen hat, aber er, immerhin er, hat den Beleg dafür gehabt.
Was macht der Juma Weber heute? Muss er sich immer noch melden bei der Polizei?
Nein, heute ist er wirklich komplett draussen. Also, er hat mit dem Justizvollzug und der Strafbehörde nichts mehr zu tun. Es ist dann irgendwann mal, nachdem wir uns das letzte Mal begegnet sind, auch wirklich ein rechtskräftiges Urteil getroffen. Das ist auch zu seiner Enttäuschung ausgefallen, das kann man sagen. Aus diesen 11 Jahren sind dann nur 10 Jahre geworden. Das hat ihn masslos enttäuscht, weil immerhin das Bundesgericht gesagt hat, ja, so 7 Tonnen ist doch ein bisschen zu viel. Wir gehen jetzt von 5,5 Tonnen aus und der Umsatz war wahrscheinlich auch kleiner gewesen. Also eigentlich hat man seine Argumentation aufgenommen, das sei alles völlig überrissen, die Menge und das Geld, das er verdient hat. Und für das hat er gefunden, für die grosse Reduktion an illegalen Drogen, die er soll gehandelt hat, ist ein 1 Jahr weniger doch ein bisschen mager. Aber so ist es geblieben am Schluss bei diesen 10 Jahren.
Ein bisschen muss ich schon noch schnell dagegen haben, wenn du sagst, die Mengen sind völlig überrissen. Also er ist immer noch ein grosser Drogendealer. Es sind immer noch mehrere Tonnen Cannabis und immer noch mehrere Millionen Franken Umsatz, die er damit gemacht hat. Also es ist schon nicht ein kleiner Dealer vom Strassenecken, der es häufig verwischt, sondern schon mal endlich einer ein bisschen höher in der Hierarchie, das Mastermind dahinter.
Absolut, das ist immer noch im Tonnenbereich. Aber was interessant ist, wir sind jetzt von 7 Tonnen auf 5,5 Tonnen runtergekommen. Das zeigt mir ein bisschen, wie schwierig das ist, so Mengen zu berechnen. Und das macht das Ganze auch ein bisschen zufällig. Und ja, also ob denn das eine exakte Wissenschaft ist, das sei dahingestellt. Es ist eine Riesenmenge. Er hat sicher gutes Geld verdient damit. Aber das Ganze ist auch passiert vor dem Hintergrund von der Legalisierungsdiskussion. Über das haben wir noch nie geredet. Ich meine, klar, er war kriminell, er wusste, das macht man nicht. Aber wir reden weltweit darüber, ob Cannabis soll legalisiert werden soll. Und er hat nicht mit Heroin gehandelt und nicht mit Kokain und nicht mit harten Drogen. Aber ich will das nicht schönreden. Er ist der Cannabiskönig und ich glaube, er hat den Titel gar nicht so ungern. Was er heute macht, gute Frage. Ich weiss, dass er in der Schweiz, sobald er draus war vom Bachtel, sofort berufstätig war. Er hat als Personalvermittler geschafft. Er hat gute Kontakte zu Leuten. Eben, er war eigentlich immer gut integriert gewesen. Das Letzte, was ich vom Juma Weber gehört habe, ist, dass er heute in Spanien lebt und dort berufstätig ist. Er schickt mir Bilder von sich und seinen Freunden am Pool und ich habe das Gefühl, er geniesst das Leben.
Auch schön. Hoffentlich muss er sich nie mehr bei der Polizei melden.
Ich habe Juma Weber gesagt, ich will ihn nie mehr in einem Gefängnis besuchen.
Danke vielmals, dass du uns von diesem Fall erzählt hast, Brigitte.
Danke dir, Boas.
Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Falls Ihnen der Podcast gefällt, dann erzählen Sie doch anderen davon oder schreiben Sie ein paar nette Worte in die Bewertung. Danke vielmals. Mein Name ist Boas Roux und mich freue, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.